SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Fabian Elsesser. Schönen guten Abend. Wenn Sie mal durch eine Buchhandlung gehen und sich in der Abteilung Spannung, Krimi, Thriller umsehen, dann fällt Ihnen vielleicht auf, überall in Deutschland wird gemeuchelt und gemordet. Und es scheint ganz wichtig zu sein, dass man genau weiß, wo. Freiburg, Essen, Kassel, Karlsruhe. So ziemlich jeder Ort hat inzwischen seine eigene Krimireihe. Und besonders reizvoll ist die sogenannte Provinz oder, sagen wir mal, der ländlicher geprägte Raum. Das Autorenteam Kober und Klüpfel lässt Kommissar Kluftinger im Allgäu ermitteln. Rita Feigs Franz Eberhofer ist in Niederbayern unterwegs und Autor Jacques Berndorf, der schickte schon in den 80er Jahren den findigen Journalisten Sigi Baumeister in der Eifel von einer Untat zur nächsten, die er aufdecken konnte, besser als die Polizei erlaubte. Über den Erfolg und die Faszination von Regionalkrimis sprechen wir heute in SWR 2 Tandem bis 7:30. Und dann hören Sie die nächste Folge vom Krimi-Hörspiel Der stumme Tod, das uns wieder ins Berlin der 30er Jahre versetzt. Das ist die Radiofassung der Fernsehserie Babylon Berlin. Erste Folge gab es ja gestern schon bei uns zu hören. Mein Gast ist Ralf Kramp, Autor, Verleger und Leiter des Kriminalhauses in Hillesheim in der Eifel, zugeschaltet aus unserem SWR-Büro in Gerolstein. Willkommen bei SWR 2 Tandem.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Kramp, ich habe gerade ein paar Schauplätze aufgezählt. Sie kennen sich besser aus als ich. Wenn wir sowas wie eine Krimi-Roman-Landkarte für Deutschland hätten, welche weiße Flecken gäbe es da überhaupt noch?
Es ist mittlerweile, glaube ich, so gut wie nichts mehr übrig geblieben. Also Deutschland ist, der ganze deutschsprachige Raum eigentlich, ist aufgeteilt. Es gibt noch Hotspots. Weiß nicht, ob man da heutzutage von reden sollte. Aber Klaus-Peter Wolf zum Beispiel mit den Ostfriesland-Krimis, solche Sachen. Und dann haben wir ja Metropolen-Krimis, die eigentlich vor den Regio-Krimis, die doch in die, Sie haben es eben schon gesagt, in Anführungszeichen zwar Provinz führen. Das waren die Metropolen-Krimis in Berlin. Wir haben gerade eben schon angeteasert, Babylon Berlin. Das sind Sachen, da hat man früher das Verbrechen verortet. Und ich weiß, so in der deutschen Nachkriegskriminalliteratur musste es eigentlich zwangsläufig irgendwo in der Stadt spielen, weil da gehörte das Verbrechen hin. Und die ländliche Region war eher uninteressant. Das hat sich gewandelt, und zwar stark gewandelt.
Wann ist ein Krimi eigentlich ein Regionalkrimi? Sie haben jetzt gerade schon mal den Unterschied zum Metropolenkrimi der Nachkriegszeit gezogen.
Das ist ja ein Label, das wird bestimmten Romanen aufgedrückt, ohne dass es explizit tatsächlich gedruckt wird. Also es steht selten auf den Büchern vorne drauf Regionalkrimi.
Nee, sondern eher dann gleich ein Eifelkrimi, sowas.
Ja, genau, so. Genau. Das steht drauf und es ist eigentlich dann der Fall, wenn der Verlag sich entscheidet, wir machen einen Eifelkrimi. So. Das ist die äußere Hülle. Jetzt muss aber dieses Label ja auch irgendwie bedient werden. Das heißt, man muss schon schauen, dass der Inhalt auch zu dem passt, was da vorne angepriesen wird. Die Landschaft muss, wenn es funktioniert oder funktionieren soll, muss die Landschaft Handlungsträger sein. Sie muss also gewissermaßen als Protagonist mit in die Handlung verstrickt sein. Es sollten regionale Besonderheiten wiedererkennbar sein, ohne dass man jetzt in jeder dritten Zeile irgendwelche Namen fallen lässt, Ortschaften, Lokale und so weiter. Das muss alles nicht zwangsläufig sein und es muss auch nicht unbedingt nachreißbar sein. Das ist zwar ein Mehrwert, aber ich finde eigentlich immer, wenn man beim Lesen das Gefühl hat, in diese Landschaft, in diese spezielle Landschaft mit hineingenommen zu werden, dann klappt's.
Macht das so einen Unterschied, ob das jetzt meinetwegen im Hunsrück oder in der Eifel oder in einem anderen deutschen Mittelgebirge spielt?
Nein, also ich glaube, die Knöpfchen, die man drücken muss, das geht alles etwas leichter, wenn derjenige, der die Landschaft schon kennt, den Roman liest. Also wenn er schon mal in der Eifel war, dann fällt einem das wahrscheinlich viel leichter, da die entsprechenden Bilder wieder hervorzurufen.
Oder anders.
Berndorf hat das hervorragend geschafft. Ich meine, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre kamen schon die ersten Touristen in die Eifel und haben gesagt, wir wollen mal schauen, wie das hier so aussieht, ob das wirklich so ist, wie Jacques Berndorf das geschildert hat.
Ja, das wollte ich nämlich gerade auch noch fragen. Jacques Berndorf, das ist das Pseudonym des ehemaligen Journalisten Michael Preuter, müsste mittlerweile auch schon weit über 80 sein. Der hat eben mit diesem Sigi Baumeister-Krimis, ja, ich glaube 85, 86 angefangen. Kann man sagen, mit ihm beginnt die Geschichte der deutschen Regional- oder Provinzkrimis?
Es gab sicher ein paar, die ganz knapp vorher etwas gemacht haben. Aber bei ihm hat es richtig durchgeschlagen. 1989 ist der erste Eiffel Blues erschienen. Und das ist jetzt über 30 Jahre her. Und das ist nicht zur Kenntnis genommen worden am Anfang. Also er hat einen Roman geschrieben und der Graphit-Verlag hat damals gesagt, okay, das wollen wir mal versuchen. Die hatten auch schon andere Erfahrungen mit Ruhrgebietskrimis. Da kann man jetzt wieder streiten, ist das Metropolenkrimi oder ist es doch ländlicher Raum eher? Und dann haben die Berndorf gemacht. Und dann wurde der deutschsprachige Raum aufmerksam auf eine bis dahin verträumt vor sich hin schnarchende Landschaft, sag ich mal. Die schöne, aber raue Eifel. Und dann hat man genauer hingeschaut.
Hat das was mit unserer deutschen Geschichte zu tun, mit der zerfasernden kleinstaatlichen Vergangenheit? Also auch das, was die Politologen Parochial Culture nennen, der Blick ist fest auf den eigenen Parrot, Parrock, also den Kirchturm im eigenen Dorf gerichtet?
Das wäre eine Erklärung, ich weiß gar nicht. Ich glaube, dass es grundsätzlich mit der Geschichte der Kriminalliteratur in Deutschland zu tun hat. Es gab Vorkriegskriminalliteratur. Aber das war nicht die Literatur, die breit verstreut war. Mhm. Wir haben eigentlich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben wir es ausschließlich mit Diktaturen zu tun gehabt, mit dem Kaiserreich und in diesen Staatsformen, da gibt's eigentlich keine Kriminalistik. Es gibt kein Verbrechen. Also in der Diktatur des Dritten Reichs durfte es in Deutschland kein Verbrechen geben. Das war ein Makel. Und dementsprechend wurde auch nicht darüber geschrieben. Oder wenn, dann nur für einen besonders kleinen interessierten Zirkel.
Das meinte ich aber nicht, sondern eher, ob es damit zu tun hat, dass wir eben auch föderalistisch sind, andere Länder wie Frankreich eben eher zentralistisch. Also, dass wir das so wichtig ist, dass man sich in der eigenen Heimat auch wiederfindet, in der eigenen Region.
Wie gesagt, das ist vielleicht das eine, aber das würde ja gleichsetzen mit, wir lesen nur Krimis, die bei uns vor der Haustür spielen. Und das ist eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Wenn wir in Deutschland umherreisen, dann sagen wir wollen gerne Krimis lesen, die da spielen, wo wir jetzt mal hingucken wollen. Wie vorhin schon erwähnt, die Eifel wurde plötzlich über die Kriminalliteratur interessant. Also es hat auch so einen gewissen Werbeeffekt. Der Kirchturm würde ja implizieren, dass oben in Ostfriesland die Krimis von Klaus-Peter Wolf nur von den Ostfriesen gelesen werden. Was ganz anderes passiert ja.
Wie wichtig ist eigentlich Humor bei Regionalkrimis oder sagen wir auch bei denen, die erfolgreich sind? Also Beispiele Berndorf oder Falk, die Rita Falk, die schreiben ja doch recht humorvoll gegen Andrea Maria Schwenkel. Spätberufene Autorin Schenkel, Andrea Maria Schenkel, mit Büchern wie Tannhöd, die bezieht sich auf historische Gerichtsfälle. Das ist alles ziemlich düster und bedrückend. Also wie wichtig ist
Sehr düster, ja. Es gibt in der deutschen Kriminalliteratur gibt's die ganze Bandbreite. Es ist wirklich von der Komödie bis zur Tragödie alles drin. Und ich finde die Mischformen immer am interessantesten, wenn also ein wirklich ernstzunehmender Kriminalfall trotzdem eine komödiantische Unternote hat. Humor ist nicht per se wichtig, aber für eine gewisse Leserschicht bietet der Humor eben genau die richtige Mischung.
Und wenn ich das jetzt in diese schlichte Frage gösse, warum ist denn das alles so erfolgreich? Was wäre Ihre Antwort? Oder was ist Ihre Antwort?
Den Kirchturm hatten wir vorhin schon. Das Fernweh ist ein weiterer Teil des Erfolgs. Ich glaube, dass der deutsche Regio-Krimi, wenn man das mal so weiterhin nennen möchte, dass der so ein bisschen den Eskapismus abgelöst hat. Ich glaube, in einer Zeit, und wir sprechen jetzt von den letzten 30 Jahren, in der man sich daran gewöhnt hat, dass man jederzeit per Knopfdruck an jeden x-beliebigen Ort der Erde reisen kann. Natürlich virtuell, aber auch durchaus, im Moment zwar nicht, aber normalerweise mit Billigreisen irgendwo in 0, nix hinreisen kann. In dieser Zeit besinnt sich der Mensch ja ganz gerne schon mal auf das, was er vor der Haustür hat, weil ihm das so ein bisschen aus dem Blick geraten ist. Und wie gesagt, der Eskapismus, wo man sich in ferne Länder hineingeträumt hat, der hat jetzt im Moment so ein bisschen Pause vielleicht. Und so konsumiert man jetzt eher etwas, was in Deutschland angesiedelt ist.
Sie hören SWR 2 Tandem. Zu Gast ist heute Ralf Kramp, Autor, Verleger und Leiter des Kriminalhauses in Hillesheim in der Eifel, dem wohl größten privaten Kriminalromanarchiv Deutschlands mit mehr als 30.000 Bänden. Herr Kramp, wie entstand das Kriminalhaus? Haben Sie immer schon gesammelt und dann brauchten Sie einfach Platz für die ganzen Bücher?
Es ist in dem Moment passiert, wo meine Frau und ich zusammengekommen sind, beide große Krimi-Fans und beide schon mit einer stattlichen Ansammlung von Büchern beglückt. Und meine Frau ist Buchhändlerin, ich bin Autor, also da hat sich einiges gefunden. Und ich habe beispielsweise schon immer von Jugendbeinen an Krimi-Memorabilia gesammelt, Filmplakate und so weiter. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wir schmeißen jetzt alles zusammen und wir mieten uns ein großes Haus und da ziehen wir ein mit der Buchhandlung, mit dem Verlag und mit dieser Bibliothek. Und dann gab es aber noch mehrere Räume, die zur Verfügung standen und da haben wir das Café Sherlock dann eingerichtet. Das ist jetzt einige Zeit her und wir haben am Anfang nicht gedacht, dass sich das mal als Institution richtig verfestigen würde. Für uns war es eigentlich nur eine räumliche Zusammenführung.
Was ist denn, Sie sagt gerade, Sie sammeln eben seit Jugendtagen Memorabilia, was ist so Ihr liebstes Sammelstück? Jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Originalromanausgaben?
Ich glaube, ich darf es nicht erzählen, aber ich mache es trotzdem. Ich habe mal beim Ägyptenurlaub habe ich den Old Nildampfer besuchen können, auf dem damals 1974 Agatha Christies Tod auf dem Nil gedreht wurde. Diese berühmte Peter Ustinov-Verfilmung. Und das Ding lag auf dem Trockendock und wurde gerade überholt und die hatten alle Kabinentüren rausgerissen und so. Und da war ich doch froh, dass ich mein Schweizer Taschenmesser dabei hatte, an dem ein kleiner Schraubenzieher dran ist. Und dann habe ich mich damals...
Ich ahne den Rest.
Ich flüstere es, eines Kabinentürgriffs bemächtigt. Und der wird jetzt ausgestellt.
Man könnte ihn vielleicht an der Tür schrauben, dann wird es gar nicht auffallen. Ja, das verstehe ich total, natürlich. Das ist wie das Konzertbändchen oder irgendwie, ne, dass man sich auf ewig aufhebt vom ersten großen Festival. Ja. Jetzt schreiben Sie ja selbst, der Held Ihrer Krimis ist Herbie Feldman. Beschreiben Sie den mal für Menschen, die Sie nicht gelesen haben.
Menschen, die das noch nicht gelesen haben und die Herbie Feldman irgendwo in der Eifel, in der Fußgängerzone, auf dem Parkplatz oder sonst wo begegnen würden, würden wahrscheinlich keine Notiz von ihm nehmen, da er ein gleichbleibend freundlicher, gleichbleibend mittelalter Mensch ist, der kaum auffällt, der allerdings eine Macke hat. Da muss man zweimal hingucken, aber dann sieht man es, er hat einen neben sich gehen. Das heißt, er ist also pausenlos in Gespräche verwickelt mit jemandem, der an seiner Seite ist, den aber niemand hören und sehen kann. Und das ist der große, fette, bärtige Julius, also das exakte Gegenteil zum Herbie.
Wie sind Sie da drauf gekommen?
Die Idee kam mir, als ich in Euskirchen, das ist der Ort, hinter dem eigentlich die Eifel beginnt, da bin ich geboren, an einem schönen Sommertag mal mehrere solcher Menschen beobachtet habe, die in so eine Art Selbstgespräch oder in ein Gespräch mit jemandem, der nicht da ist, verwickelt waren. Und dann habe ich gedacht, das wäre doch mal interessant. Fast jeder Ermittler, jede Ermittlerin hat ja irgendwie einen Sidekick. Also Sherlock Holmes hat seinen Dr. Watson, Hercule Poirot hat seinen Captain Hastings. Und das wäre doch mal nett, wenn da jemand wäre, der den keiner sehen kann. Das führt ja auch immer zu skurrilen Situationen. Und ich schätze den Humor im Kriminalroman sehr. Mag nicht jeder, aber für mich sind Kriminalkomödien die adäquate Unterhaltung. Und da lassen sie immer famos viele Funken draus schlagen.
Wer lässt denn jetzt, wissen wir, dass Sie schreiben, wir haben über Jacques Berndorf vermehrt gesprochen, wer lässt denn noch alles in der Eifel morden oder ermitteln? Also mal abgesehen davon, dass mit Mord mit Aussicht ja auch das ARD-Fernsehen schon wirklich eine Kultserie geschaffen hat, die auch in der Eifel angesiedelt ist.
Was auch dazu führt, dass diese Eifelregion als Kriminalschauplatz sich noch mehr verfestigt hat, wenn es dann plötzlich auch noch in einem anderen Medium passiert. Ja, wer lässt noch morden? Da sind hervorragende Kolleginnen und Kollegen. Stefan Bartz zum Beispiel aus der Nordeifel ist einer, der Polizeikrimis schreibt. Carola Klaassen ist eine altgediente, man darf das eigentlich im Zusammenhang mit Frauen gar nicht sagen, aber eine Krimi-Autorin der Eifel der ersten Stunde, die also auch schon ein paar Jahrzehnte Eifel-Krimis schreibt, auch mit einer Polizistin, Sonja Sänger. Dann gibt es zum Beispiel ganz neu eine Kollegin, die Andrea Revers, die hat gerade ihren ersten Roman herausgebracht und die hat so eine Art Eifeler Miss Marple kreiert, finde ich auch toll. Eine pensionierte Polizeibeamtin, die ermittelt. Martina Kempf gibt's noch. Also es gibt eine ganz, ganz große Menge von Eifel-Krimi-Autorinnen oder Autoren. Allerdings, es gab auch schon mal mehr. Also vor 20 Jahren, möchte ich meinen, ist jeder Verlag plötzlich auf die Idee gekommen, die Eifel funktioniert als Krimi-Schauplatz, also machen wir auch Eifel-Krimis. Und dann wurden tatsächlich auch einige Leute animiert, mal etwas in der Eifel anzusiedeln. Und da hat sich aber auch vieles wieder schnell erledigt.
Ich meine, rund um Hillesheim gibt es ja auch Eifel-Krimi-Wanderwege inzwischen. Ist ja. das eigentlich auch ein Imageproblem, dass manche Gemeinden oder Tourismusämter, Fremdenverkehrsämter sagen, wir wollen nicht für Morde, die gar nicht passiert sind, irgendwie geliebt werden. Wir wollen für unsere Fachwerkhäuschen und Vulkanseen geliebt werden.
Diese Denkweise liegt mehrere Jahrzehnte zurück. Das hat möglicherweise vor 25, 30 Jahren stattgefunden. Ich kann es den Leuten noch nicht mal verdenken. Es gab sicherlich damals Eifler, die gesagt haben, das ist uns zu suspekt. Also wir haben eine sehr schöne Landschaft, wie Sie schon sagten. Wir haben tolle Geografie, tolle Geologie. Die ganze Vulkaneifel ist natürlich bekannt für ihren vulkanischen Ursprung, für die Erdgeschichte, die hier an allen Ecken und Enden erlebbar ist. Und die haben gesagt, wir möchten aber nicht mit Mord und Totschlag Werbung machen. Aber diese Stimmen sind lange verstummt und die Touristiker, das sind kluge Menschen, die haben sehr, sehr schnell begriffen, worum es geht. Und die haben sehr schnell begriffen, dass sich hier ein Alleinstellungsmerkmal auf dem Silbertablett anbietet eigentlich. Und die fahren gut damit. Also diese Eifel-Krimi-Wanderwege, das Krimi-Hotel in Hillesheim, all die vielen Krimi-Veranstaltungen, Lesungen, Festivals, das große Festival Tatort Eifel, abwechselnd mit Nordeifel, Mordeifel, das ist das Pendant immer im nordrhein-westfälischen Teil der Eifel, das alles funktioniert hervorragend und lockt viele Leute in die Eifel.
Könnte also ein Modell sein, an dem andere Regionen und natürlich Regionalkrimi-Autoren sich noch ein Beispiel nehmen könnten. Heute mein Gast in SWR 2 Tandem, Ralf Kramp, Leiter des Kriminalhauses in Hillesheim, Experte für und selbst Autor von, verzeihe mir den Begriff, Regionalkrimis. Herzlichen Dank für den Besuch, Herr Kramp.
Vielen Dank.
Am Mikrofon war Fabian Elsesser. Redaktion hatte Rudolf Linsen, Musikauswahl Tristan Reiling und in der Technik war Yannick Nege. Unsere Hörspielkrimiserie Der stumme Tod über den Berliner Kommissar Gerion Rath, die können Sie auf swr2.de abrufen, in der SWR2-App oder in der ARD-Online-Mediathek. Schönen Abend noch.